Ja, ich glaube, jetzt sind auch die Letzten noch nach hinten gekommen. Recht schönen guten Morgen. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen bei Microsoft Österreich oder im Hause von Microsoft. Mein Name ist Gerwald Oberleitner. Ich bin bei Microsoft hier in Österreich für den Vertrieb von Visual Studio und all den Produkten, die Sie unter Visual Studio finden, verantwortlich. Sie sehen auf der Agenda noch angekündigt auch den Andreas Pollack, unseren Produktmanager. Der hat in der Früh leider einen wichtigen Termin bezüglich der Kinder hereinbekommen. Der wird uns im Laufe des Tages dann auch noch zu uns kommen, wird sich etwas verspäten bei der Veranstaltung heute. Es freut mich besonders, dass wir heute mit Anicon in einer Eventserie heute den zweiten Event, diesmal zum Thema Project Management, bei uns im Haus durchführen können. Project Management und unsere Entwicklungswerkzeuge sind auch näher aneinander gerückt. Wir haben einen sehr, sehr starken Schwerpunkt auf Application Lifecycle Management in der Softwareentwicklung und haben in den letzten Wochen zwei, glaube ich, sehr wichtige Erweiterungen auch in Bezug auf ALM durchgeführt, nämlich auf der einen Seite eine Verbindung zum Project Server, also in ein professionelles Enterprise Project Management, sozusagen am Anfang des Lebenszyklus, und haben auch angekündigt, dass wir momentan in einer Beta-Phase noch auch eine Verbindung haben in die Welt unseres Systems Management, also zum System Center, der dann im Betrieb eingesetzt wird, Betriebsüberwachung macht, Betriebsführung macht. Und auch dorthin haben wir eine Schnittstelle geschaffen aus unseren Entwicklungswerkzeugen und aus den Werkzeugen, die Sie für Application Lifecycle Management einsetzen können, womit wir wirklich einen Lebenszyklus einer Applikation vom Projektmanagement, Anforderungserfassung bis hin dann zum Betrieb und Feedback aus dem Betrieb sicherstellen können. Also ich glaube, diese Story wächst, diese Geschichte wächst und wird auch immer runder und ein geschlossener Kreis. Ja, zum heutigen Tag. Wir haben, glaube ich, eine sehr spannende Agenda mit unserem Partner Anicon vorbereitet. Wir arbeiten zum Thema Application Lifecycle Management in Österreich mit sehr wenigen ausgewählten Partnern zusammen. Freut mich deshalb auch, dass Anicon heute uns hier bei dem Event unterstützt. Ist einer jener Partner, die auch die höchste Zertifizierungsstufe bei uns im Partnerprogramm zu diesem Themenbereich erreicht haben. Also sind Gold Certified Partner zum Thema Application Lifecycle Management und hier sicher ein sehr, sehr kompetenter Ansprechpartner auch für diesen Themenbereich. Wir haben vorbereitet für den heutigen Tag und am Anfang so ein bisschen einen Bericht aus dem Leben eines Projektmanagers, glaube ich, auch mit sehr vielen Erfahrungen. Schauen uns dann in weiterer Folge eine Kernkomponente für das Application Lifecycle Management an, ein Produkt bei uns, das sich Team Foundation Server nennt, also was die zentrale Serverinstanz ist oder die zentrale Serverkomponente ist, in der Sie dann Projekte planen, begleiten, Source Code ablegen können, aber eben auch den gesamten Entwicklungsprozess abbilden und verfolgen können. Ist ein Produkt, das übrigens bei jedem Visual Studio mit MSDN kostenlos dabei ist. Also das ist eine Leistung der MSDN oder des Microsoft Developer Networks, dass dieses Produkt zur Verfügung gestellt wird und damit auch jedem Entwickler in der Softwareentwicklung zur Verfügung steht. Und wir schauen uns gegen Ende der Veranstaltung dann auch noch das Customizing an. Es gibt ja unterschiedliche Entwicklungsprozesse und Methoden, denen Sie hier vielleicht folgen oder die Sie auch bei sich eingeführt haben. Und natürlich kann ich hier auch die Produkte entsprechend anpassen. Sie können sie an Ihre Prozesse, Ihren Nutzen anpassen und hier vielleicht mit einem Standard-Template starten, zum Beispiel auf der Basis von Scrum oder Agile und das dann entsprechend noch modifizieren und Ihren Gegebenheiten anpassen. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihr Kommen. Aufgrund dessen, dass ich nur kurzfristig für den Andy Pollack heute eingesprungen bin, muss ich kurzfristig zwischendurch einmal die Veranstaltung verlassen. Bitte das nicht als unhöflich zu betrachten. Ich stehe dann auch in den Pausen wieder für Fragen zur Verfügung und darf damit gleich an den ersten Sprecher übergeben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Vormittag. Dankeschön.
So. Ja, guten Morgen auch von mir. Ich versuche da jetzt mal kommen. Sie schon. Ja, auch ich darf Sie recht herzlich begrüßen im Namen der Firma Necon. die heute mit der Microsoft gemeinsam hier versucht, den Team Foundation Server ein bisschen näher, ein bisschen verständlicher zu machen. Ich selbst bin als Projektleiter einer der Nutzer, der sehr froh ist, dass es solche Dinge wie den Team Foundation Server gibt, weil sie doch einiges bewirkt haben in den letzten 10 Jahren. Die Kollegen haben mich eingeladen, einmal so ein bisschen zurückzuschauen. Und ich bin froh, dass ich da ein bisschen reflektieren durfte. Ich habe ein bisschen eine Einstimmung vorbereitet, zu schauen, wo war denn die Softwareentwicklung vor 10 Jahren. Ich bin Softwareentwickler gelernterweise. Werde dann so meine ganz persönlichen Erkenntnisse vorstellen. Ich hoffe, die helfen Ihnen auch im täglichen Leben dann. Die eine oder andere Idee könnte vielleicht hilfreich sein. Ja, und zum Schluss würde ich mich freuen, wenn es die eine oder andere Frage oder durchaus Diskussionspunkte gibt, über die wir sprechen können. Vielleicht kurz vorher noch Firma Necon. Wir sind ein kleines, feines Softwarehaus, das sich im Prinzip auf Individualsoftwareentwicklung im gesamten Lifecycle spezialisiert hat. Wir haben 2 große Standbeine, das ist die Entwicklung an sich und das Thema Test, wo wir Marktführer in Österreich sind. Und in der Zusammenschau, Sie sehen es, wirklich auch den ganzen Lifecycle abdecken. Also vom Requirements Engineering bis zur Wartung und Weiterentwicklung machen wir so ziemlich alles, was im Bereich der Individualsoftwareentwicklung machbar und sinnvoll ist. Und knapp 100 Mitarbeiter, Umsatz von knapp 8 Millionen im Jahr. Viel mehr möchte ich Ihnen da jetzt gar nicht zumuten. Wichtig eben, Sie haben es vorher schon gehört, wir sind einer von 2 Gold Certified Partnern, soweit ich weiß, im ILM-Bereich. Das heißt, da ist doch einiges an Erfahrung, vor allem mit dem Team Foundation Server da, die wir Ihnen heute ein bisschen weitergeben wollen. Mir vielleicht noch ganz kurz, ich bin wie gesagt gelernter Softwareentwickler, habe in den 90er Jahren Softwareentwicklung gelernt. Da war von solchen Entwicklungsumgebungen, wie sie da heute vorhanden sind, noch nicht allzu viel zu sehen. Das Visual Studio war eine reine Entwicklungsumgebung, also da war von Source Code Verwaltung, die man noch extra machen musste, geschweige denn Projektmanagement, noch gar nichts zu sehen. Ich selbst habe mit Access angefangen, habe dann mit Smalltalk zeitlang im Versicherungsumfeld was gemacht, dann C++ sehr viel, allerdings auf einer Unix-Plattform, die praktisch gar keine Entwicklungsumgebung hat, also da war der VI die Entwicklungsumgebung. Jeder, der das schon mal erlebt hat, weiß, das war nicht ganz einfach, wenn man es mal kann. Es ist allerdings auch nicht so schwierig. Heute bin ich, wie ich da hingeschrieben habe, Technologieagnostiker. Ich bin an und für sich als Projektmanager relativ affin zu allen Technologien, die die Probleme lösen, die die Kunden haben. Das heißt, sei es jetzt Microsoft oder eben die Java-Welt, ich bin in beiden zu Hause, kenne in beiden die Tools sehr gut. Der TFS ist, sage ich mal, da sicher ein Thema, das als Projektleiter sehr gut unterstützt. Also insofern im Microsoft-Umfeld würde ich jedem empfehlen, das Teil mitzuverwenden. Bin auch ziemlich herumgekommen in den diversen Projekten von Versicherung, Bausparkasse, Telekom, Glücksspiel, jetzt gerade am Flughafen. Das heißt, da kenne ich auch einiges an, wie soll ich sagen, IT-Umgebungen. Die sind alle sehr, sehr speziell. Vielleicht bin ich deshalb auch ganz gut abgehärtet und kann Ihnen da den einen oder anderen Tipp geben. Zertifizierter Projektmanager seit 2007, Scrum Master, auch um diese Zeit gemacht, auch immer wieder angewendet. Ich berate heute Firmen bei der Einführung von Projektmanagement, bei der Führung von Projektmanagement Offices und coache auch Projektleiter individuell. Das heißt, da kann ich meine Erfahrung schon ganz gut weitergeben. Ja, wie gesagt, als Projektmanager das Wichtigste, dass es gilt zu behalten, ist der Überblick. Und das in integrierte Umgebungen, wie es der Team Foundation Server bietet, aus meiner Sicht eine sehr große Hilfe. Jetzt schauen wir mal kurz zurück ins Jahr 2001. Da habe ich ein paar so kleine Themen zusammengestellt. Das ist das meistverkaufte Auto in Österreich im Jahr 2001. Schaut gar nicht so anders aus wie seine heutige Version. Das war schon relativ weit. Bei den Handys hat es ein bisschen was getan, würde ich vermuten. Die schon, damals haben sie sehr stylisch ausgeschaut, haben aber hauptsächlich zum Telefonieren. Das hat sich doch ein bisschen verändert. Warum da AOL steht, ist vielleicht auch ganz interessant. Vor 10 Jahren, laut Google-Statistik, gab es genau einen ADSL-Anschluss pro 100 Einwohner in Österreich. Das hat sich auch deutlich verändert. Damals musste man noch mit pfeilschnellen 56 Kilobit Modems seinen Internetanschluss starten. Entsprechend waren die Webseiten natürlich auch relativ grafiklos, mit viel Text versehen. Gar kein Vergleich zu dem, was heute da ist. Und die Wikipedia ist auch genau vor 10 Jahren gegründet worden im April 2001, hat Jimmy Wales dieses Ding online genommen. Der war damals überhaupt nicht sicher, dass es so abhebt, wie es jetzt getan hat. Ich habe mir erlaubt, die ganzen Fotos, Grafiken und so weiter aus der Wikimedia Commons zu nehmen und auch, sage ich mal, copyright-mäßig nicht allzu, also nicht irgendwo anzustreifen. In der Softwareentwicklung, wenn wir jetzt genauer schon auf unser Metier hinkommen, hat es damals so ausgeschaut, dass eigentlich das V-Modell noch das, sage ich mal, am weitesten verbreitete war. Der RUB hat sich gerade materialisiert. Von Scrum war noch nicht viel zu sehen. UML war damals die Krone der Schöpfung. Die drei Amigos haben sich zusammengetan, um eine Modellierungssprache herauszubringen. Und vor 10 Jahren ist tatsächlich die Version 2, die heute ja eigentlich noch mit ein paar meiner Updates aktuell ist, auch veröffentlicht worden. Wer glaubt denn zu wissen, was das für eine Visual Basic Version ist, die 2001 gerade aktuell war? Ah, da gibt es Kenner. Ja, genau, das war die Visual Basic Version 6, also Visual Studio 6.0 war damals gerade aktuell. An den Artefakten, die man da so auswählen kann, hat man es vielleicht auch erkannt. Und warum ich da ganz rechts aus Ihrer Sicht auch das Thema Agile hingeschrieben habe, alle, die sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt haben, werden mitbekommen haben, dass wir auch das 10-jährige Jubiläum des Agile Manifesto heuer gefeiert haben. Damals auch noch nicht absehbar, wie das Ding abgehen wird. Ich selbst habe damals, also 1999 in München, einen Workshop mit Ken Beck miterleben dürfen zum Thema Extreme Programming, das ja heute eher in die Richtung der Softwareentwicklungspraktiken geht. Zum Thema Projektmanagement und Agile hat es damals eigentlich das Thema Scrum nur für ganz Eingeweihte gegeben. Aber die Kollegen haben es doch geschafft, in den 10 Jahren einiges zu dem Thema weiterzubringen. Da hat sich doch einiges getan. Der Fokus in der Softwareentwicklung hat sich auch ganz klar weiterentwickelt. Und im Großen und Ganzen die Themen so kurz zusammengefasst. Ich habe versucht, da so eine Tech-Cloud draus zu machen. Was betrifft uns denn heute? Was treibt uns denn heute in der Softwareentwicklung? Vor allem in der Idealsoftwareentwicklung, in der ich zu Hause bin. Da geht es halt sehr stark ums Team, um Kollaboration. Das agile Mindset in einer sinnvollen Art und Weise auf den Boden zu bringen, weil nur Scrum zu machen reicht nicht. Das haben wir, glaube ich, habe ich auch schon erlebt. Das ist nicht immer das Rätsels Lösung. Aber in der Zusammenschau ergibt sich dann doch ein recht rundes Bild. Man muss von allem ein bisschen was machen, damit die Dinge funktionieren. Und genau da ist eben das Thema auch drinnen. Je integrierter die Umgebungen sind, in die der Softwareentwicklung passiert und in der die Projektmanagement, Requirements Engineering, was auch immer Praktiken sozusagen ablaufen, umso besser funktionieren diese Dinge dann auch. Und in dem Sinn würde ich jetzt sozusagen zu meinen Erkenntnissen kommen. Und die Grunderkenntnis ist eigentlich, das ist so das Thema, das sich für mich durch die 10 Jahre durchzieht, in der Rückschau ganz besonders interessant, wenn man an die IT denkt, die doch eine sehr technische Profession ist, dass eigentlich die Menschen das Thema sind, um die man sich kümmern muss. Das heißt, im Mittelpunkt steht nicht nur, wie ich es hier versucht habe darzustellen, das klassische eiserne Dreieck des Projektmanagements, das ist das, was man aus den Büchern nicht mehr gelernt hat, also zu meiner Zeit war Projektmanagement noch nicht mehr ein Buch. Lest es durch, da gab es ein paar Bibeln und dann weißt du, wie Projektmanagement funktioniert. In der Wahrheit oder in der Realität hat sich das dann leider nicht ganz so einfach herausgestellt. Und was ich da versucht habe, dazu zu tun, ist sowas wie ein Projektorganigramm und eine Umweltanalyse, die mir persönlich heutzutage noch sehr helfen beim Setup des Projekts, das ich für einen sehr wichtigen Schritt halte, weil da interessanterweise das erste Mal die Menschen auftauchen, die im und um das Projekt doch ganz gut Einfluss nehmen auf das ganze Thema. Und insofern ist für mich Projektmanagement, und da spreche ich jetzt sozusagen aus meinem Herzen, ein Thema, genau diese Menschen so zu servicieren, wie sie es brauchen. Und das sind, wie gesagt, von den Softwareentwicklern angefangen, über die End-User bis hin zum Manager, der das Geld für das Projekt zur Verfügung stellt, doch sehr unterschiedliche Bedürfnisse zu befriedigen, die, wie wir dann sehen werden, aber durchaus machbar sind und entsprechend dann auch mit den richtigen Ideen gewisse Art von Zufriedenheit erzeugen können. Ein ganz wichtiges Thema, das auch über der ganzen Präsentation steht, Sie haben es vielleicht schon gemerkt, ich bin ein großer Anhänger von grafischer Darstellung, das heißt Mensch als Augentier durchaus mit Bildern zu sprechen. Ich hoffe, das gelingt mir, so wie ich mir das wünsche, Da würde ich mich freuen, wenn Sie mir dann am Ende ein paar Feedback geben können zu dem Thema. Und springe damit schon in die erste Runde hinein. Allerwichtigstes Thema natürlich für alle Projektbeteiligten, was muss denn am Ende alles da sein? Da gibt es die ganz offensichtlichen Dinge wie, ja, da haben wir natürlich eine Applikation und da haben wir eine Datenbank dazu und die muss dann auch entsprechend in einem Source-Verwaltungstool drinnen sein, was man dann immer wieder gern verdießt oder was am Ende des Projektes dann wie ein großer Dampfhammer meistens die Deadlines ziemlich über den Haufen wirft, sind dann so Dinge wie Benutzerhandbücher, Schulungsunterlagen, bis hin zu die Schulungen selber, die man natürlich auch tun muss. Und auch da wieder das Thema Überblick. Also das ist tatsächlich ein Ergebnisplan, den ich selbst vor langer, langer Zeit mir mal gezeichnet habe, wo ein anderer Projektmanager versucht hat, dem Team irgendwie beizubringen, was denn alles zu tun sein wird. Mit dem Zettel bin ich dann durchaus einige Zeit durch die Gegend gelaufen und habe immer wieder versucht, da, also das ist natürlich als Mindmap leicht erweiterbar, auch die zusätzlichen Dinge, die dann auftauchen, so im Gespräch zwischendurch. Ja, das erwarte ich mir eigentlich schon auch noch, dass ihr das auch noch tut, die dann immer wieder dazu zu tun. Also auch da wieder das Thema Überblick, das braucht eine gewisse Detailtiefe natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man den Überblick behalten und damit eine Abstraktionsebene behalten, die dann auch hilfreich bleibt. Im Kern ist da aber auch schon ganz gut absehbar, es gibt so gewisse Prioritäten unter Umständen. Manche Dinge sind wichtiger, manche Dinge sind nicht ganz so wichtig. Das, was Sie da ganz rechts oben sehen, würde ich heute auch nicht mehr so machen, klarerweise. Das Thema funktionale und non-funktionale Anforderungen, da haben wir doch einiges gelernt in den letzten 10 Jahren. Das ist heute doch der Kern von Projekten, wo die anderen Themen rundherum eigentlich sich gruppieren. Das heißt, die funktionalen Anforderungen werden heute als Use Cases, als User Stories, wie auch immer erfasst, wie es in der Kultur, in dem Team gerade approbat ist und auch in der Zusammenarbeit mit dem Kunden sinnvoll und gut ist. Und Good Design ist heute noch ein Thema, wo ich sagen muss, da gibt es doch das eine oder andere, man sich immer wieder überlegen muss, wie geht man denn das Ganze an? Ist das Teil der Spezifikation oder ist es das nicht? Da können wir gerne auch in den Pausen mal drüber kurz sprechen. Habe ich auch einiges erlebt, für und wie das. Wichtig eben, Test auch nicht zu vergessen, da komme ich aber eh noch hin. Das ist ein zweiter großer Teil, den ich Ihnen heute vorstellen will. Die Ergebnisse haben natürlich im Normalfall Abhängigkeiten. Wenn es die Ergebnisse nicht haben, dann hat es zumindest die Arbeit, die zu diesen Ergebnissen führt. Das heißt, da gibt es eine ganze Menge an Themen, wo man sich im Vorfeld auch durchaus im Team, sinnvollerweise im Gesamtteam, mit den Kunden überlegen muss, was sind denn so die Themen, die dahinter stecken. Und gibt es natürlich technische Abhängigkeiten, zeitliche Abhängigkeiten, was manchmal übersehen wird, und das ist so eine Erkenntnis, das sind wir wieder bei den Menschen, manchmal sind auch personelle Abhängigkeiten, die nämlich in so einem Gantt-Diagramm gar nicht so wirklich schön herauskommen, ein Thema, das in Projekten ziemliche Probleme macht. Es gibt halt meistens nur eine sehr beschränkte Anzahl von Spezialisten für ganz bestimmte Dinge. Good Design war so ein Thema zum Beispiel. Und selbst wenn das gesamte restliche Team ganz gut skaliert, kann es dann passieren, dass genau dort ein Flaschenhals entsteht, den man auf so einem Diagramm nicht sieht. Ja? Außer wenn man versucht, das sozusagen sauber über die Ressourcenplanung hinzukriegen, dann kriegt man den ersten Hinweis. Jetzt dann nicht ganz so ideal, weil keiner glaubt, dass es wirklich tatsächlich an einer Person hängen kann. Aber das sind so Punkte, wo man sehr aufpassen muss. Dazu kommen halt klassischerweise noch die projektexternen Abhängigkeiten. Manchmal hat man externe Termine wie Gesetzgebungsthemen, die auch nicht zu unterschätzen sind. Und die so in einen Plan, in eine Übersicht auch hineinzukriegen, das darf man nicht vergessen. Also schon selbst erlebt. Kurz vor dem Jahr 2001 gab es ja 2 größere Themen. Oder eines groß und das andere gerade mittendrin, die Jahrtausendumstellung, die ja bei uns in der Branche einiges an Staub aufgewirbelt hat, und kurz danach die Euro-Einführung, die auch einiges an Änderungen, und die waren ziemlich hart. Also da für die jüngeren Kollegen, das sind tatsächlich Termine, wo es dann darum geht, ihn zu schaffen, weil der Euro kommt so oder so. Das kann man sich im Normalfall nur sehr schwer vorstellen. Ich habe mir das damals auch nicht vorstellen können, wie sowas funktionieren kann. Interessanterweise mit viel Blut, Schweiß und Tränen haben wir das dann alles hingebracht. Aber das sind so Themen, die man da mit berücksichtigen muss. Manchmal ist es nicht ganz so dramatisch wie gleich eine neue Währung. Aber es reicht schon oft, wenn eine gesetzliche Regelung an einem bestimmten Tag in Kraft tritt und man als Bank zum Beispiel dann gewisse Daten liefern muss an die Kontrollbank oder was auch immer. Also das darf man nicht unterschätzen, diese Themen. Und diese Abhängigkeiten einmal festzuhalten in irgendeiner Art und Weise und dann auch darstellen zu können, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um auch diesen Überblick im Team zu behalten um zu sehen, wo kommen denn die Dinge her, was muss ich denn machen, bevor ich überhaupt zu einem gewissen Punkt kommen kann und so weiter. Also das ist so der zweite große Punkt aus der inhaltlichen Auseinandersetzung. Die zwei Themen sind ganz, ganz wichtig aus meiner Wahrnehmung am Projektanfang. Das heißt, da geht es auch sehr stark darum, im Projektstart, in der Phase des Starts, wie immer man das dann nennt, wenn man Scrum macht, heißt das ein bisschen anders, diese Dinge auch so gut wie möglich zu erheben, so gut wie möglich zu dokumentieren und in einer Art und Weise auch wieder abrufbar zu haben, sodass man das jederzeit warten und weiterentwickeln kann. Da gibt es ja durchaus den Spruch, kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt, und der Feind des Plans ist klarerweise die Realität, die dann meistens schon nach der ersten Iteration, im ersten Controlling-Meeting, je nachdem, schon etwas anders ausschaut und wo man adaptieren muss. Das ist so der Punkt, der dahinter steckt. Und wenn man dann mal ins Laufen gekommen ist, ist das Thema Fortschritt ein ganz, ganz wichtiges. Und habe ich in den 10 Jahren durchaus einiges erlebt. Das fängt an bei Earned Value, das viele sozusagen klassische Projektmanager heute immer noch tun und das durchaus seine Meriten hat. Das ist die klassische, schreib mal auf, wo du glaubst, dass du bist, wo man dann drauf kommt, dass zu 80% der Zeit das Projekt zu 80% fertig ist und am Ende die letzten 20% dann nochmal 100% dauern. Das ist so die Erkenntnis, die da immer wieder rauskommt. Bis hin zu wirklich im Team einen laufenden Status zu erheben mit, was habe ich schon getan, Realität, und was glaube ich, was ich noch brauchen werde, eine Art von Projektion. Und das dann auch wieder in einer sinnvollen Art und Weise verfügbar machen. Das ist so die Herausforderung, vor der man als Projektmanager steht, weil genau diese Thematik, Fortschritt, das ist ein zentrales Thema für fast alle Stakeholder in den Projekten. Das Team selber will natürlich wissen, wo stehen wir, schaffen wir das noch, was müssen wir tun, um es zu schaffen. Aber dort wird auch das Managementinteresse im Normalfall groß. Das heißt, sie bekommen genau Fragen nach, wo sind wir denn? Und am liebsten hat man dort halt Prozentzahlen, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Und selbst die Kunden wollen dann irgendwann mal wissen, naja, schaut das jetzt schon so aus, wie wir es dann am Ende kriegen, oder wird sich da noch was tun? Also auch das ist eine Art von Fortschritt, die man natürlich betrachten muss. Wichtig ist, die Dinge zu erfassen. Also ein großer Fehler, der mir durchaus auch selbst passiert ist, ist dann, dass man in der Hitze des Gefechts vergisst, einerseits die Ursprungsplanung hat man, aber die muss man auch laufend adaptieren. Das heißt, es ändert sich ja im Laufe von Softwareentwicklungsprojekten doch eine ganze Menge an Anforderungen. Das haben wir auch gelernt in den letzten 10 Jahren, mit dem müssen wir umgehen können. Vor 10 Jahren dachten wir noch, am Anfang macht man eine Spezifikation und wenn man die fertig entwickelt hat, dann ist man fertig und alle sind glücklich. Ich weiß nicht, wer es erlebt hat, aber mir ist es noch nie passiert. Und das Thema ist da eben auch jetzt habe ich den Faden verloren, sehr schön, genau, zu wissen, wo man in die Zukunft schauen muss. Also im Großen und Ganzen das auch laufend zu adaptieren. Sicher etwas, was aus der agilen Denke kommt, aber nicht nur dort. Wer das klassische Projektmanagement gelernt hat, auch dort gibt es sowas wie Controlling-Zyklen, das deutet auch schon darauf hin, dass man da immer wieder den Plan überarbeiten muss. Und das ist im Prinzip das, was ich mit Fortschrittsmessung hier meine. Der Plan ist ein lebendes Dokument, den macht man nicht am Anfang, sondern den macht man laufend und den dann auch wieder in der richtigen Art und Weise ans Team, an die Stakeholder rundherum zu bringen. Das ist die große Herausforderung, vor der man als Projektmanager steht. Ein Thema zum Beispiel, das ganz gut funktioniert, aus der agilen Denke kommt, sind so Burndown-Charts. Das ist ein Release-Burndown, das in der Form heutzutage ja schon ein bisschen zumindest überarbeitet wird. Ich habe es auch gleich mal versucht darzustellen, wenn man sich das so anschaut, dann würde man meinen, dass das Team da mittendrin so einen Produktivitätsknick hat. Deswegen bin ich persönlich gerade bei den Release-Burndowns eigentlich davon abgekommen, mit Burndown-Charts zu arbeiten, sondern eher Burn-Up-Charts zu machen, weil da sieht man, dass dort genau, wo der Knick vermeintlich ist, eigentlich eine ganze Menge an zusätzlichen Anforderungen ins Projekt hineingeschoben wurde und das Team eigentlich ziemlich konstant performt. Also die Produktivitätskurve ist eigentlich relativ konstant. Nur natürlich, wenn man, da sind wir wieder beim eisernen Dreieck des Projektmanagements, wenn man dann natürlich mehr Anforderungen hineinschiebt, dann wird natürlich die vermutete Enddauer länger. Ja, brauche ich, glaube ich, hier niemand erklären. Das heißt, auch da ist oft gut zu schauen, was sind denn die approbaten Mittel, um die Dinge so darzustellen, wie sie sind. Gibt es auch andere Möglichkeiten, gerade im agilen Bereich gibt es eine ganze Menge an Themen, wo man mit diesem Change, den man ja umarmen soll im agilen Umfeld, umgehen kann. Das ist eine für mich sehr approbate, deswegen habe ich mir erlaubt, Ihnen das da einmal kurz zu präsentieren. Ja, das wären so die drei Eckpfeiler für mich. Auf der inhaltlichen Seite, gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? Dann würde ich zum zweiten Eckpfeiler kommen und das ist für mich Qualität. Ich habe selbst oft erlebt als Softwareentwickler, durchaus auch als Projektmanager, dass man bei der Qualität am Ende zu sparen anfängt oder nicht nur am Ende, sondern von Haus aus eigentlich relativ großzügig damit umgeht. Meine Erfahrung ist, das funktioniert nur sehr kurzsichtig. Das heißt, über kurz oder lang holen einen die Dinge wieder ein, vor allem wenn man den gesamten Lebenszyklus der Applikation betrachtet, nicht nur derjenige ist, der sie neu entwickelt, sondern auch derjenige ist, der sie hinten nach warten muss. Das heißt, das ist nur ein Verschieben der Probleme, das bringt einem im Normalfall nichts. Wichtig eben, deswegen gefällt mir diese Qualitätsdefinition, die ist relativ allgemein, aber doch bringt es für mich auf den Punkt, das sind die Themen, wo man hinschauen muss. Grad der Übereinstimmung mit den Anforderungen, aber Grundprinzip ist Vorbeugung. Das heißt, im Prinzip lieber da mal ein bisschen mehr hineinstecken, um hinten nach weniger Probleme zu bekommen, als das Mindeste zu machen und zu hoffen, dass nichts passiert. Wir alle, glaube ich, kennen den Herrn Murphy sehr gut und seine Gesetze. Also ich muss ehrlich gestehen, noch jedes hat sich als wahr erwiesen für mich. Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass nicht irgendwas schiefgelaufen ist, was hätte eigentlich nie schiefgehen dürfen. Aber das ist halt leider so, genau dann, wenn man es am wenigsten braucht, dann kommen die Dinge genau so, wie man sie gar nicht braucht. Und deswegen ist auch für mich inzwischen so ein Credo, die hohe Qualität von Beginn an in den Projekten hochzuhalten. Gerade in der Softwareentwicklung gibt es da einige Möglichkeiten, zu denen komme ich dann gleich noch. Aber fangt an beim klassischen Test, der sich jetzt gerade in den letzten 10 Jahren massiv entwickelt hat, aber da gibt es durchaus mehr, auf das man hinschauen kann und muss aus meiner Wahrnehmung, um genau diese Grundthesen zum Thema Qualität auch einzuhalten. Die erste, eine ganz weiche, wie man so schön sagen, für mich ein ganz, ganz wichtiger Qualitätsindikator, vielleicht gar nicht eine Messbarkeit, aber zumindest als Indikator, Zufriedenheit und Akzeptanz. Da gibt es eben wieder, wir sind wieder Menschen, sehr, sehr wenig harte, fundierte Sachen, aber man kann sich durchaus überlegen, diese Dinge explizit zu machen. Das fängt an beim Team. Ich meine, ich denke, im Raum sind oder waren schon Softwareentwickler. Das ist eine Profession, die sehr kreativ ist. Und Kreative, das wissen wir auch, sind an und für sich, sage ich mal, sehr anspruchsvoll, was ihre Arbeitsumgebung angeht. Und ich habe schon erlebt, dass technische Kleinigkeiten die Motivation im Team sowas von in den Keller gedrückt haben. Also sei es nur, dass die PCs einfach viel zu langsam sind. Das ist so der Klassiker. Oder jetzt die Festplatten, die PCs sind sie meistens nicht mehr. Sodass das Kompilieren einfach so lange dauert, dass der Entwickler wirklich keinen Spaß mehr daran hat. Und aus der Ecke kann man sehr viel tun. Also gerade diese Kleinigkeiten, vermeintlich, sind auch geldmäßig im Normalfall nicht allzu aufwendig, die machen unter Umständen den Unterschied zwischen Projekterfolg und Misserfolg aus. Da gibt es dann auch das Thema Retrospektiven, das sich immer mehr durchsetzt. Also schauen wir zu regelmäßigen Zeitpunkten ins Projekt hinein, was stört uns denn, was könnten wir besser machen. Auch dieses gemeinsam an den Zusammenarbeitsregeln arbeiten, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der zur Zufriedenheit beiträgt und dazu auch zur Akzeptanz der Ergebnisse. Meiner Wahrnehmung nach auch das Thema Qualität an sich ist für Softwareentwickler im Normalfall ein sehr wichtiges. Also ich kenne wenige Softwareentwickler, die mit Inbrunst sagen, eigentlich ist mir egal, mit welcher Qualität ich das Ding ausliefere, sondern die meisten wollen eigentlich, dass die Kunden zufrieden sind, weil das Ding gut funktioniert, was sie da ausliefern. Und an dem Krawattel darf man sie durchaus packen. Das heißt, das kann man sich auch explizit abholen. Beziehungsweise, das ist die andere Seite dieser Zufriedenheit- und Akzeptanzgeschichte, auch das Feedback von den Kunden, vom Management, wo auch immer, zur Verfügung stellen. Das heißt, auch da wieder das Thema, wie kriege ich denn zum Beispiel Kundenzufriedenheit heraus von den klassischen Stimmungsparametern, die ich bekomme, Feedback im direkten Gespräch am besten, meiner Wahrnehmung nach. In einer sehr sicheren Umgebung geben die Leute sehr gerne Feedback und sehr konstruktives Feedback. Das auch in den Softwareentwicklungsprozess einzubauen, ist Teil der agilen Denke auf der einen Seite, geht aber auch, wenn man jetzt nicht unbedingt Scrum macht, sehr gut, indem man sich regelmäßig mit den Kunden einfach hinsetzt und sich mal schonungslos anhört, was sie denn so stört. Und wenn man gut hinhört, dann kriegt man meistens mit sehr wenig Aufwand auch sehr gute Zufriedenheit hin. Und damit auch die Akzeptanz, es gibt ja die goldene Regel des Projektmanagements, Erfolg ist Qualität mal Akzeptanz. Das heißt, Sie können nur das höchst qualitative Produkt abliefern und Sie werden ohne Akzeptanz trotzdem keinen Projekterfolg einfahren können, wenn die Kunden einfach nicht mit dem Ding arbeiten wollen, weil es nicht das tut, was es braucht. dann wird es nicht funktionieren. Also auch da wieder das Thema hinhören, hinschauen und vor allem eben im Kontakt bleiben. Das ist wieder das menschliche Thema. Wir sind als Menschen einfach so gestrickt, dass wir unsere Meinungen loswerden und als solche auch wahrgenommen haben wollen. Das ist ein Thema, das ganz, ganz wichtig ist. Sehr weich. Ja, das kann man nur sehr, sehr schlecht in Zahlen gießen, aber ist ein Rahmen, den ich jetzt mal so um das ganze Thema Qualität herum aufspanne. Da wird es dann schon deutlich härter. Heutzutage, und das ist auch eine Domäne, die diese integrierten Entwicklungsumgebungen, gibt es ja die Software Craftsmanship Clean Code Bewegung, die genau in die Richtung geht, auch den Code von innen heraus einmal Qualität zu sichern. Ich weiß nicht, ob es alle kennen, aber da gibt es eine ganze Menge an Kennzahlen, woran man erkennen kann, dass Code wirklich gut ist oder eben nicht so gut. Ich habe ein paar da jetzt so probehalber einmal hingetan, die auch als Projektmanager sehr interessant sind. Code Coverage, der Klassiker, vor allem durch die Unit-Tests, sozusagen wie viel Code decke ich durch Unit-Tests ab. Wenn man sich die Kurve da anschaut, da muss man sagen, da gibt es offensichtlich einen Einbruch, der mit irgendetwas zu erklären sein müsste. Also wenn man sich da anschaut, die Coverage fällt da deutlich von fast 60 auf genau 40. Das ist doch ein Abfall, der auch ein Hinweis ist. Also auch an solchen Statistiken kann man einiges an Qualitätsindikatoren herauslesen. Auf der anderen Seite Code Churn, also wie viel wird denn vom Code neu geschrieben, gelöscht und so weiter. Da merkt man dann, dass man mit Zwischenlösungen arbeitet im Normalfall, also wo die Entwickler sozusagen mit Prototypen sehr weit gehen und dann drauf kommen, dass sie mit denen aber nicht bis zum Ende kommen. Auch das sind gute Indikatoren, um zu schauen, wie ist denn die innere Qualität. Und nicht zu vergessen, jetzt für den Entwicklungsprozess der Bildstatus, wenn man mit Continuous Integration arbeitet, kann man da durchaus auch erkennen, dass es da offensichtlich in diesem Projekt entweder durch Stress, durch unklare Anforderungen oder was auch immer, das muss man dann halt hinterfragen, immer wieder gebrochene Builds gibt, die darauf hindeuten, dass die einzelnen Teams, wenn es mehrere sind, zum Beispiel vielleicht nicht ganz so optimal zusammenarbeiten, bis hin zu den einzelnen Entwicklern, die offensichtlich Code einchecken, der anderen Code bricht. Also das sind so die Themen, die da herauskommen. Es gibt mannigfaltige Literatur inzwischen zu dem Thema. Ich selbst verwende diese Dinge eigentlich in allen Projekten, wo Software in großer Menge entwickelt wird, weil sie auch dem Team selbst helfen. Die Kunst ist halt, die Grenzen richtig zu setzen oder zu wissen, ab wann wird es problematisch und ab wann, bis wohin kann man sozusagen sagen, ist das im normalen Bereich. Das hängt natürlich auch von der Kultur, vom Team selber ab, im Großen und Ganzen, aber natürlich auch ein Lernprozess, der im Team einmal stattfinden muss. Und vielleicht als Tipp, oft ist ja so, dass man gewisse Dinge übernehmen muss von anderen Teams, Dinge gerade biegen muss in einem Feuerwehreinsatz. Da hat sich das sogenannte Limbo-Vorgehen ganz gut bewährt. Funktioniert eben wie der Limbo-Tanz. Man hat eine relativ hohe Messlatte, unter der man noch leicht durchkommt. Das ist nämlich die Qualität zu dem Zeitpunkt, wo man das Ding übernimmt. Und immer dann, wenn die Qualität besser wird, dann fällt diese Latte nach unten, pro Kennzahl oder insgesamt, je nachdem, wie man sich es halt überlegt, und kann aber nicht mehr nach oben gehen. Das heißt, wenn ich mal besser bin, darf ich nicht mehr schlechter werden. Solange es schlecht ist, brauche ich nicht, ist sozusagen der Ansporn, besser zu werden dahinter. Und so wird man dann mit der Zeit hoffnungsvollerweise genau in den Bereich kommen, in den man kommen will, nämlich in hochqualitative innere Qualität sozusagen, wo mit der Zeit auch immer wieder, und das wird dann, wenn dann die Entwickler durchaus auch beim Projektmanager einfordern, Zeit dafür zur Verfügung gestellt wird, genau diese innere Qualität zu verbessern. Weil wenn man daran gemessen wird, dann will man natürlich auch dafür gewisse Art von Ressourcen bekommen. Ja, also das ist ein zweiter großer Punkt in der Qualität. Und was ich für mich als sehr hilfreich, und da wieder diese integrierten Entwicklungsumgebungen sehr, sehr hilfreich, Sie haben ja im TFS, wenn Sie die Arbeit, die Sie tun, halbwegs sinnvoll tracken, eine Unmenge an Daten drinnen. Da gibt es ja ein eigenes Warehouse dazu auch, werden wir dann noch hören. Aber im Großen und Ganzen gibt es ganze Menge an Möglichkeiten, auch zeitliche Abhängigkeiten herauszuarbeiten, sich anzuschauen, wie entwickeln sich Dinge über die Zeit. Und das sind so beispielhaft ein paar so Themen, wo man immer wieder auch dann als Projektmanager sieht, Vorsicht, da könnte was sein. Wenn man zum Beispiel immer wieder Bugs reaktiviert, sprich beim Retest die Fehlerbehebungen durchfallen. Dann ist die erste Vermutung, naja, dann sollten die Entwickler endlich mal anfangen, gescheit zu entwickeln. Meine Erfahrung ist gerade, das ist so eine Kurve, die ich sehr gerne verwende, ist, dass die Ursache meistens im Requirements Engineering liegt für solche Themen. Wenn man sich vorstellt, im Entwicklungsprozess hat man irgendwann einmal so eine Art Spezifikation, nenne ich es jetzt mal ganz nebulos, wo auf der einen Seite der Tester und auf der anderen Seite der Entwickler anfängt zu interpretieren. Und der eine entwickelt den Code draus und der andere sagt, so muss ich das testen können. Und am Ende treffen sie sich wieder und der Tester sagt, da ist aber ein Fehler drin. Nur der Fehler muss nicht notwendigerweise im Code sein, weil das ist ja nur sozusagen der Abgleich zwischen zwei unterschiedlichen Konstruktionen aus dem vermeintlich gleichen Spezifikation, sondern in Wirklichkeit kann es auch sein, dass das die Spezifikation so ungenau, interpretativ, wie auch immer war, dass beide eigentlich mit Recht sagen können, meine Sicht der Realität stimmt so, aber im Endeffekt trotzdem nicht das liefern, was eigentlich geliefert werden sollte. Also das ist so ein Punkt, wo ich jetzt auch das Thema Requirements Engineering in den letzten 3-4 Jahren massiv an Wahrnehmung und Aufmerksamkeit zunehmend wahrnehme, weil dort der Grundstein gelegt wird. Man kann Qualität hinten hineintesten, das ist im Normalfall sehr blutig und sehr, sehr zeitaufwendig. Besser ist es, die Qualität vorne hinein zu spezifizieren, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, und das Team gesamthaft dort auch zu haben, dass sie am Anfang genau wissen, wir sind wieder beim Überblick, bei den Details, was wird von mir verlangt, was soll am Ende rauskommen, was wünscht sich der Kunde und dann den Weg dann gemeinsam gehen. Das heißt, diese Diskussionen sich in einem sehr marginalen Bereich bewegen und ja, in der Form dann hinten nach eben das Problem des Tests eigentlich kein Finden von klassischen, da hast du was falsch implementiert oder die Fachlichkeit ist falsch abgebildet ist, sondern eher, da gibt es Kleinigkeiten, die man einfach übersehen hat. Das sollte eigentlich das Thema Test sein. Zusammen mit den Unit-Tests, die Softwareentwickler heute in weiten Teilen ja sehr flächendeckend machen, hat sich das als sehr, sehr effektiv herausgestellt. Auch das Thema Bug-Priority oder wie entwickeln sich denn die Bugs? Die Tester wissen ja am Anfang ungefähr, wenn sie ungefähr wissen, wie groß die Applikation werden wird, können ihnen gute Testmanager schon ziemlich genau sagen, wie viele Bugs man erwartet, auf Basis von einer Annahme, die vielleicht in Richtung Bugs pro Lines of Code oder Bugs pro User Story oder was auch immer ist. Das ist immer sehr abhängig vom Projektteam, von der Kultur in dem Umfeld, in dem das Team arbeitet. Aber da gibt's natürlich dann auch, wenn man dann auf der Seite so Trendkurven darüber legt, merkt man dann einfach auch, durchstoßt man die, dann hat man auch ein Problem. Dann ist entweder die Annahme von Beginn an nicht gut genug gewesen oder es hat sich irgendwas verändert, was man vielleicht übersehen hat. Ja? Also auch da immer wieder quer zu checken, macht Sinn. Dazu gibt es halt noch andere Themen Durchlaufzeit habe ich denn, wenn die Entwicklung sagt, ich bin fertig, bis der Tester das Ding auch wirklich als fertig freigibt. Das ist für mich ein guter Indikator, wo auch dieser Abgleich mit den Reaktivierungen eine zweite Meinung sozusagen dazu gibt. Wenn sie das deckt, dann hat man meistens in der Analyse ein Thema, das man lösen muss. Ja, das wäre so der zweite große Punkt zum Thema Pfeiler gewesen. Der dritte, die Kommunikation, kommt jetzt. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber vor 10 Jahren gab es außerhalb der Kommunikationswissenschaften eigentlich zum Thema Push- und Pull-Kommunikation sehr, sehr wenig an Wissen. Damals war klar, wie Kommunikation forciert. Man schreibt Reports, man hat schon Fixes, man hat Lenkungsausschüsse und dort wird mündlich oder schriftlich entsprechend weitergegeben. Das hat sich doch sehr, sehr verändert. Das war das, was ich am Anfang auch in der Tech Cloud mit Collaboration gezeigt habe. Das ist der Punkt, wo es um Übersicht geht, wo es auch darum geht, die Themen sauber so darzustellen, dass jeder das bekommt, was er gerade braucht. Und so ähnlich ist es jetzt auch, ich habe das in einem Artikel gefunden, das ist so die goldene Regel, so wenig Push wie nötig, aber so viel Push wie möglich, also möglichst viel anbieten. Jeder darf und soll sich das suchen, das ist auch eine gewisse Verantwortung natürlich, eine gewisse Hohlschuld aus der Ecke. Auf der anderen Seite ohne Push, also im Prinzip ein Minimum an Informationsbereitstellung in einer Art und Weise, ja, das mute ich dir zu. Auch einem Projektteam, muss man ehrlicherweise sagen, wird es auch nicht gehen. Also ganz, ganz wichtig für mich das Plus da in der Mitte. Das eine und das andere sind notwendig, aber nicht hinreichend für mich in der heutigen Projektumwelt. Und je nachdem, wie die Projekte aufgestellt sind, wie die Kultur rundherum auch ist, das ist ein Unterschied, ob ich in einer sehr hierarchisch gegliederten Versicherung bin oder beim sehr, sehr kollaborativ aufgestellten Glücksspielanbieter, muss ich dann die entsprechenden Werkzeuge, und das will ich Ihnen sozusagen da jetzt mitgeben, gut auswählen. gut überlegen, gut auswählen und dann entsprechend auch ins Leben bringen. Beziehungsweise, da sind wir wieder bei der Feedback-Schleife, durchaus auch schauen, was wird angenommen, was wird vielleicht nicht so angenommen und warum wird es nicht angenommen. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das geht hin bis zu Mitarbeiterzeitschriften. In großen Firmen gibt es sowas wie gedruckte Werke, die halt zwei, viermal im Jahr entstehen, wo für große Projekte durchaus sinnvoll sein kann, einfach auch außerhalb des klassischen Projektumfeldes einfach mal ein bisschen Marketing zu machen. Also das Thema Projektmarketing, gerade für große Vorhaben, nicht zu unterschätzen. Und wenn solche Zeitschriften noch gedruckt werden, dann ist das ein Hinweis, dass es in der Kultur ein gut funktionierendes Informationsmedium ist. Unterschätzen Sie diese Möglichkeiten nicht. Zum Abschluss dann ganz kurz noch, es gibt immer wieder Stakeholder, die ganz, ganz spezielle Bedürfnisse haben. Im Normalfall wird es Ihr Auftraggeber sein. Die müssen es ganz besonders gut zuhören, weil der muss echt wirklich gut serviciert sein. Und meiner Wahrnehmung nach sind diese Dashboards, die jetzt in den Entwicklungsumgebungen wirklich schon sehr, sehr gut und einfach machbar sind, fürs obere Management eigentlich das Thema, das, wenn man es einmal sieht, dann wollen sie das haben. Das gibt es in unterschiedlicher Ausprägung. Aber so auf einer Seite, maximal zwei, sollten die wichtigsten Kennzahlen, vielleicht auch mit einer kurzen Erklärung vorab, noch drauf sein. Das heißt, wie schaut es denn mit der Qualität jetzt, sagen wir mal, in Richtung Bugs aus, was auch immer Sie sich da sozusagen überlegen können. Die Daten haben Sie ja alle im Normalfall, das heißt, es geht relativ leicht, die Dinge aufzubereiten. Wenn man dann noch ein paar nette Diagramme findet, die, sagen wir mal, mit ein bisschen Erklärung auch klar machen, was stelle ich denn da eigentlich da, dann ist das genau die Art der Kommunikation, die für einen Top-Manager im Normalfall reicht, um, sage ich mal, mit einer Viertelstunde Zeit mal zu schauen, sehe ich irgendwas, was mich beunruhigt. Zahlen wie Geld und so weiter sollten da auch immer sehr prominent vertreten sein. Und aus der Ecke reicht das dann schon. Was hier jetzt nicht drauf ist, aber was meiner Wahrnehmung nach auch immer sehr gut funktioniert, sind solche Ampeln. Man sagt, ich als Projektmanager habe eine Einschätzung, wo stehen wir im Projekt? Und das sollte eigentlich, oder im Normalfall, nach der alten Regel, ein Projekt ohne Krise ist kein Projekt, müsste das irgendwann im Projekt einmal nicht grün sein. Und genau dann wird es interessant für denjenigen, der sich solche Dashboards anschaut. Dann sollte er nämlich aus diesen Dashboards auch erkennen, warum es nicht grün ist, mit ein bisschen Erklärung klarerweise. Und ich habe durchaus Umgebungen gefunden, wo der klassische Projektreport durch so ein Dashboard abgelöst wurde. Da gibt es dann irgendwo zwar noch Buttons, wo man wirklich in diese klassischen Prosa-Begründungen hineinkommt. Im Normalfall, gerade in Umgebungen, wo sehr, sehr viele Projekte parallel laufen, wo Sie einer von vielen Projektmanagern sind, haben die Leute gar nicht die Zeit, das im Detail anzuschauen, sondern wo wird dort die Aufmerksamkeit sein? Auf den roten und auf den gelben Projekten. Sprich, diese Ampellogik ist dann sozusagen die Aufmerksamkeitssteuerung. Und Sie haben es vorher angesprochen, bin schon sehr gespannt auf die Integration mit dem Project Server, mit dem habe ich durchaus auch einiges an Erfahrung. Da könnte das Thema Portfolio Management jetzt tatsächlich das erste Mal auch in eine Situation kommen, wo ich sage, das wäre dann mit einer guten Möglichkeit machbar, hier größere Portfolios gut darzustellen. Ich kenne es noch nicht, die Integration, bin aber schon sehr gespannt. Ja, das wäre es von meiner Seite. Ich habe jetzt an und für sich meine Themen angebracht. Gibt es Fragen? Gibt es Themen, über die wir sprechen sollten, wo Sie mir durchaus widersprechen? Gerne. Also die Frage war, wer gibt dem Projekt Fortschritt ein, sozusagen? Ich sage das deshalb, damit es auch da mit aufgenommen wird. Bin extra gebeten worden, das zu wiederholen. An und für sich, am besten weiß es natürlich derjenige, der die Arbeit macht. Das heißt, im Normalfall der Entwickler, Requirements Engineer, Tester, wer auch immer. Sie selber, wenn es gewisse Projektmanagement-Tasks sind. Das heißt, ja, vor 10 Jahren bin ich auch noch herumgelaufen und habe versucht, diesen Fortschritt selbst zu erheben und dann irgendwie aufzubereiten, das dann aber immer zweiter. Also meiner Meinung nach, ja, das muss jeder für sich selbst machen. Das ist Teil der Arbeit, die so ein System induziert. Und das ist, muss man ehrlicherweise sagen, da habe ich auch schon viele Diskussionen geführt, nicht viel mehr als 2-3 Minuten am Tag. Ja? Also da gibt es dann die mehr, dass dann stundenlang pro Tag muss man die Administration im TFS machen oder wo auch immer und das ist alles so aufwendig. Natürlich, man kann es überfrachten, das ganze Thema. Ich würde empfehlen, also 3 bis 5 Minuten täglich muss jeder hier investieren können und das würde ich auch verlangen. Ja? Beispiel, in einem Scrum-Projekt ist es durchaus Usus, vor dem Stand-Up-Meeting haben alle ihre Vortageszahlen zu aktualisieren, sodass der Burndown zum Beispiel aktuell ist. Ja, ist so. Fragen? Keine mehr. Gut, dann bedanke ich mich mal. In, denke, knapp 12 Minuten, also um 10 Uhr, geht es dann weiter mit dem Vortrag von Herrn Alexander Marek, wo es dann einmal das Tool zum ersten Mal in Großaufnahme gibt und so die Kernfunktionen für uns Projektmanager gut dargestellt werden. Dankeschön.